Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilkner und hier dreht sich alles um das Thema souveräne Führung. Naja, und wenn wir schon von Führung sprechen, heißt es natürlich auch, dass wir über Menschen sprechen. Und wir alle haben verschiedene Situationen schon in unserem Leben gehabt, wo wir uns auch ganz unterschiedlich fühlen. Mal sind wir, kennen Sie vielleicht selber, ja, himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt oder irgendwie was dazwischen. Der eine fühlt mehr Emotionen, die andere vielleicht auch weniger. Doch von einer Sache kann sich niemand befreien. Wir alle, entweder haben wir das schon oder werden zukünftig einen Menschen verlieren, ja, der oder die uns sehr nahe steht. Und dann ist für dich als Führungskraft die Frage zu beantworten, wie gehe ich mit dem entsprechenden Teammitglied um? Und damit du dich damit zukünftig einfach auch viel sicherer fühlst, habe ich heute im Interview für dich einen Gast, die wundervolle Joya Königsmark, die gemeinsam mit Dustin Selke das Bestattungsunternehmen Lichtermeer in Hamburg gegründet hat. Und Joya hat das Unternehmen tatsächlich aus einer ganz persönlichen Situation heraus gegründet. Sie hat nämlich selber 13 Monate lang mit ihrer Mama gegen den Krebs gekämpft, Seite an Seite. Und ja, in dieser Zeit ist bei ihrer Mama so dieser Wunsch aufgekommen, den letzten Frieden auf dem Jakobsweg zu finden. Und sie fand diese Vorstellung, ein Teil von Wind, Wasser, Feuer und Luft zu sein, fand sie einfach wunderschön. Und dann hat Joya ihr diesen Wunsch erfüllt, ist über den Jakobsweg gepilgert und hat dabei gemerkt, so hey, genau das möchte ich auch anderen Menschen ermöglichen. Ja, und dadurch ist das wundervolle Unternehmen Lichtermeer entstanden. Und wir starten jetzt auch einfach direkt rein ins Interview. Und hör gut zu, mach dir Notizen, fühle dich hinein. Du wirst auch ganz viele tolle, wertvolle Tipps und Impulse für dich ganz persönlich heute wieder mitnehmen. Wenn wir uns jetzt einfach in Unternehmen, in den Unternehmenskontext einmal reindenken, wie können da Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden umgehen, die gerade einen Lieblingsmenschen verloren haben und selber vielleicht noch nie die Erfahrung gemacht haben, jemanden, der ihnen wichtig ist, wirklich zu verlieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste gleich zu Beginn ist, Raum und Zeit zu schaffen. Also da den Menschen in ihrer Trauer so zu begegnen, dass sie wissen, sie haben jetzt Raum und Zeit, sie können sich zurückziehen und die Erwartungshaltung ist nicht, dass sie nach dem Verlust eines geliebten Menschen irgendwie 2 Tage später schon wieder bei der Arbeit sind, sondern die Zeit, die sie ganz persönlich und individuell auch brauchen. Und ich glaube, gesetzlich ist es so, dass man, wenn man seinen Ehepartner verliert, dann hat man 2 Tage, wo man bei der Arbeit fernbleiben darf. Und natürlich ist es so, dass man da in der Regel viel mehr Zeit braucht. Und das als Führungskraft zu schaffen, das ist, glaube ich, die allergrößte, das, womit man den Menschen einen großen Gefallen tut, gleich zu Beginn.
Und merkst du in deiner Arbeit, wahrscheinlich auch jeder Mensch ist ja anders, die einen reden gerne darüber, die anderen ziehen sich total zurück. Gibt es da irgendwie so ein universales Geheimrezept, ja, wie ich jetzt herausfinden kann, soll ich da eine Sprechstunde mit meinem Mitarbeiter einrichten, soll ich meine private Handynummer geben? Was ist so deine Erfahrung?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie die Hierarchien im Unternehmen sind, ne? Und wie eng man da verbunden ist, auch mit seinen Teammitgliedern und mit dem Vorgesetzten. Das ist davon stark abhängig. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man das, als allererstes sollte man einmal miteinander sprechen, ne? Da sagen, wir haben Raum und Zeit, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ich glaube, das, was viele Menschen machen und was man noch besser tun könnte als Führungskraft, zu Beginn ist es so, das sagt man in der Trauerarbeit, dass in den ersten 4 bis 6 Wochen, da melden sich alle bei der Person. Ne? Also die Freunde, Familie, alle bieten ihre Unterstützung an und fragen, was kann ich für dich tun? Und meistens ist man in Trauer total überfordert. Und da auf so einem Angebot kommt man meistens gar nicht zurück, sondern was man effektiv tun kann, ist nicht Unterstützung anbieten und jemanden danach fragen lassen, sondern ins Handeln kommen. Und das können zum Beispiel sein, dass man also zum einen Blumen natürlich schickt, ne, vom Unternehmen und vom Team. eine Karte, die die Mitarbeiter auch unterschreiben. Aber auch ganz konkret zum Beispiel, dass jemand aus dem Team vorbeikommt und Essen vorbeibringt. Oder anbietet, dass man irgendwie mit dem Hund zum Arzt fährt. Also so wirklich etwas macht. Nicht nur anbietet, melde dich, wenn du was brauchst, sondern es auch wirklich tut. Einfach machen.
Das finde ich ganz spannend, weil auch gerade tatsächlich ja im Freundeskreis, ne, hat man ja dann auch die Themen, wie gehst du denn dann auch damit um? Manche wollen angerufen werden, manche vielleicht auch nicht. Und das finde ich interessant, dass du da wirklich den Aspekt direkt darauf legst. Ja, mach einfach, weil das wahrscheinlich dann auch das ist, wie man der Person am meisten wirklich dann auch Unterstützung geben kann, ne? Zum Beispiel durch Essen.
Ja, komplett, ne? Oder wenn man zum Beispiel auch weiß, da ist noch jemand im Freundeskreis, dass man mit dem vielleicht regelmäßig Kontakt hält und weiß, wie es der Person gibt. Also ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie eine Grenze, je nachdem wie das Verhältnis ist von Führungskraft zu Angestellten, dass man dann eine persönliche Grenze nicht überschreitet. Aber tendenziell ist es so, dass die meisten Hilfe anbieten, sagen, melde dich doch, wenn du was brauchst. Und erfahrungsgemäß, wie häufig macht man das denn? Mhm. Und in Trauer macht man das noch viel weniger, weil man mit sich selbst ja überfordert ist und mit Gefühlen, die man davor noch nicht erlebt hat. Und da irgendwie konkret ins Handeln zu kommen, hilft. Und es ist auch so, dass diese magische Grenze von 4 bis 6 Wochen, da sind alle drumherum aktiv und sagen, hier bin ich, brauchst du was, melde dich, wenn du was brauchst und so. Und danach ist so grundsätzlich in unserer Gesellschaft die Erwartungshaltung, jetzt muss man doch mal wieder klarkommen. Also jetzt ist doch auch gut, jetzt hat man getrauert, 4 bis 6 Wochen sind um, jetzt sollte man mal wieder zurück ins Leben, arbeiten, socializen, all das. Und so funktioniert der Trauer nicht. Das ist ja nicht, das hält sich nicht an eine weltliche Zeit, sondern das ist ganz persönlich und individuell und hängt natürlich auch stark davon ab, wie jemand gegangen ist, ne? Ob es ein plötzlicher Tod war oder eine Krankheit, die vorangegangen ist. Ja, genau.
Ja, wenn du sagst, ja, so funktioniert Trauer nicht, vielleicht kannst du uns da einfach mal noch so ein bisschen mehr mit reinnehmen, um das Verständnis auch wirklich für Trauer zu schaffen. Was ist so ein bisschen dieser Prozess, der dazugehört und wie, wenn man es so sagen will, wie funktioniert es denn?
Es ist ganz, ganz spannend, weil das werde ich so häufig gefragt und darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort und auch kein Rezept, sondern das, was ich beobachte und was man in der Trauerarbeit auch sagt, ist, dass die ersten Wochen, da ist man wie in einem Tunnel. Da funktioniert man noch, es müssen Dinge geregelt werden, wie zum Beispiel eine Lebensfeier, so nennen wir das, wir nennen es nicht Trauerfeier, eine Beisetzung, vielleicht die Sterbekunden, die beantragt werden und Nachlass und Erbschaft, all das. Also man ist so viel noch im Tun, aber so richtig den Tod verstanden in seiner vollen Konsequenz, den hat man noch gar nicht. Und das passiert in der Regel erst nach ein paar Wochen. Und dann sickert das so durch. Und dann, also dann beginnt dieser wirkliche Schmerz und dieses wirkliche Verständnis für, der Mensch ist nicht mehr da in der Form, wie wir es kennen. Und in der Trauerarbeit sagt man auch immer, es ist nicht so, dass du sagst, ein Jahr, das erste Jahr, 4 Saison, ne? Also irgendwie Herbst, Winter, Frühling, Sommer, dann hat man es irgendwie geschafft, die ersten 365 Tage, sondern dass es eher so ist, dass es ein Leben lernen mit Trauer und dass das Teil vom Ganzen wird. Das überwältigt oder das hat man nicht durch, das durchsteht man nicht, sondern das Leben wächst so drumherum. Und das ist, wird ein Teil von dem neuen Leben. So. Das mag für einige wahrscheinlich frustrierend klingen, aber das kann auch was ganz, ganz Schönes sein, weil das so bleibt ja der Mensch auch irgendwie immer Teil davon und man lernt leben damit.
Ihr habt auf eurer Webseite stehen, der Tod gehört zum Leben, der Abschied bestimmt, wie wir übrigen zurück ins Leben finden. Ein sehr, sehr schönes Zitat von euch. Nehmen wir jetzt einfach mal an, weil klar, wir sprechen auf der einen Seite heute darüber, wie können Führungskräfte ihre Mitarbeitenden auf der Reise unterstützen. Andererseits kann jeder Person das Gleiche ja auch passieren. Wir alle werden oder haben schon ja geliebte Menschen verloren. Wie kann ich denn jetzt als Person, die das halt erleben musste, selber damit umgehen? Wenn du ja sagst, das ist ein Teil vom Leben, das wächst dann irgendwie so drumherum. Ja, wie kann ich denn persönlich diesen Verlust noch viel besser akzeptieren? Und was sind vielleicht so erste Schritte, die mir halt auch selber helfen, damit überhaupt klarzukommen?
Also grundsätzlich hilft es sehr, wenn man alle Emotionen zulässt und lebt. Und dazu gehört Trauer ganz gewiss und Weinen. Dazu darf auch Wut gehören. Das erlebe ich auch häufig in Gesprächen mit der Familie und Freunden. Also alle Emotionen leben, je nachdem, wie sie kommen. Also meine Mutter hat mir in schwerer Krebserkrankung mal erklärt, dass Liebeskummer wellenförmig ist. Und ich sehe da gewisse Parallelen zu Trauer. Das ist auch wellenförmig. Und da gibt es Tage mit Hoch, wo man lacht und gedenkt an die Person und vielleicht voller Freude und Dankbarkeit ist. Und andere, da zieht es an den Boden unter den Füßen weg. Und was wir im Lichtermeer ganz stark fokussieren, ist, dass wir die Menschen in jedem einzelnen Schritt mitnehmen, weil das so sehr hilft für die Trauerarbeit. Und das heißt, wenn jemand verstorben ist, wir uns mit der Familie und den Freunden zusammengesetzt haben, dann bieten wir ihnen an, dass sie dabei sein können, wenn wir ihren geliebten Menschen abholen. Sie können dabei sein, wenn wir ihn noch mal ein letztes Mal waschen. Wir können persönliche Kleidung anziehen. Der Sarg kann bemalt werden. Sie können wirklich auch bei einer Kremation, bei einer Einäscherung dabei sein. Und diese einzelnen Schritte, die helfen häufig fürs Verständnis. Also oder zum Beispiel eine Aufbahrung noch. Und gerade wenn jemand plötzlich verstorben ist, dann kommen Kopf und Herz ja einfach gar nicht hinterher. Und wenn man dann sieht, dass jemand wirklich, dass es zwar noch der Körper ist, aber dass die Seele da nicht mehr innewohnt, dann hilft das auf jeden Fall in den kommenden Wochen und Monaten in der Regel. Ja, genau.
Bei euch ist ja auch wirklich so dieses ganz Besondere und das finde ich ja auch so schön. Also hatte ich das ja dann auch damals miterleben dürfen, als du von der Idee in die Umsetzung dann gegangen bist, auch wirklich dann Lichtermeer in die Welt zu tragen und ja euer Bestattungsinstitut dann eben auch ja zu eröffnen. Ist ja wirklich, dass du gesagt hast, hey, der Mensch geht zwar, aber er hat ja auch ein Leben davor. Lass uns doch einfach zeigen, auch wie das Leben der Person war. Wir dürfen auch mit Luftballons und bunt auf dem Friedhof sein. Und das tragst du oder ihr ja als Team gemeinsam auch wirklich raus. Was ist noch das, was euch so besonders macht in dieser Prozessbegleitung und dann eben auch nachher bei der Organisation und Durchführung der Beerdigung?
Also was wir ganz, ganz groß auf die Fahne schreiben ist, selbstbestimmt. Und das darf alles sein. Also mit Lichtermeer haben ich und einer meiner besten Freunde, das ist Eck zusammen, Lichtermeer gegründet. Und die Idee war, einen Ort zu schaffen, wo alles möglich ist und alles erlaubt. Und das auch gerne im Hinblick darauf, wie jemand gelebt hat. Und wir lassen uns in dem Gespräch mit der Familie und den Freunden, lassen wir uns immer erzählen, wer war die Person, was mochte sie gerne, was für Werte hat sie vertreten, wie waren die letzten Geburtstage, also wie hat man gelebt und dementsprechend versuchen wir dann auch unsere Begleitung aufzubauen, zu gucken, was es braucht. Und wir hatten zum Beispiel einen Herrn, den ich begleiten durfte, der war schwer krebserkrankt und ich habe seinen Tod und seine Lebensfeier ein halbes Jahr mit ihm zusammen geplant. Und es war am Schluss so schön, also so schön geplant mit einer Feier im St. Pauli-Stadion in Hamburg, mit Brötchen von Erikas Eck, irgendwie von einer Eckkneipe hier in Hamburg. Und wir haben beide überlegt, ey, wollen wir die jetzt nicht einfach vorziehen? Und das ist so wie die letzte große Party, du bist dabei und weil es so schön geplant war und so, also alles so durchdacht. Und ich hatte auch seine Spotify-Playlist schon Monate vorher und höre die auch jetzt noch sehr häufig und gern. Und als ich dann den Anruf bekommen habe von seiner Frau, dass er verstorben ist, also da muss ich auch sagen, da habe ich bitterlichst geweint und habe ihn dann natürlich abgeholt und im Krematorium habe ich erstmal alle rausgeschmissen, alle Kollegen und habe seinen Song angemacht, You Never Walk Alone, und habe ihm die Hand gehalten und dachte, wer kann schon sagen, dass die eigene Bestatterin geweint hat, als sie den Anruf bekommen hat, dass sie gekommen ist. Er konnte es. Ja.
Ich sitze jetzt hier auch schon Wein, glaube ich. Das ist ja sehr berührend. Also vielen Dank fürs Teilen auch, ja. Sag mal, es gibt ja Bücher wie zum Beispiel 5 Dinge, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, also wenn sie im Sterben liegen. Bekommst du davon auch viel mit, dass irgendwie Familienangehörige sagen, Mensch, bereue, dass ich Dinge nicht gesagt habe oder dass am Sterbebett selber dann die Person noch irgendwas gesagt hat, was jetzt die Familienmitglieder verarbeiten müssen?
Also ich bekomme auf jeden Fall viel mit von der Familienkonstellation und wie jemand gegangen ist. Ne? Ich bekomme weniger erzählt, ob jemand noch etwas bereut hat. Das kommt so ein bisschen darauf an, auch wie jemand verstorben ist. Aber was ich viel mitbekomme und wo ich unglaublich viel von lernen darf in der Begleitung ist, wie möchte man selbst gehen und was hinterlässt man und wie führt man seine Beziehung? Und anders als die meisten wahrscheinlich sich so den Job als Bestatter, Bestatterin vorstellen, ist es nicht so, dass die Menschen nur weinend bei mir sitzen und dass so die Emotion ist, die vorrangig gelebt wird, sondern ich erlebe auch häufig Wut, ich erlebe auch viel Lachen und Dankbarkeit, aber Wut ist dann häufig darauf bezogen, dass eben Dinge unausgesprochen geblieben sind oder dass Familien auch länger keinen Kontakt hatten, weil irgendwie ein Streit im Raum stand und der konnte nicht mehr aufgelöst werden vom Tod. Und das ist dann natürlich wirklich richtig schwer. Ne? Also schwer für die Familie, weil man lässt sich nicht, der Konflikt lässt sich zumindest sprachlich nicht mehr irgendwie auflösen. Und was wir aber schauen, ist, dass wir schauen, was der Familie helfen kann in dem Moment oder den Angehörigen. Und das können zum Beispiel Rituale sein. Ne? Das, also, was wir zum Beispiel machen bei unseren Lebensfeiern, ist ein Kerzenritual. Alle stellen Kerzen nochmal auf in der Kapelle oder in den Räumlichkeiten, die wir nutzen für die Lebensfeier. Und explizit, wenn jemand so ein Thema mit Wut hat oder unausgesprochenen, ungelösten Konflikten, etwas verbrennen, vielleicht etwas einfach wirklich runterschreiben, was einen noch so bewegt und das dann in einer kleinen Zeremonie irgendwie verbrennen. Ja.
Ich finde das so toll, dass ihr da wirklich das einfach als so ein ganzes, ja, ist ja nicht nur ein Erlebnis, ja, sondern ihr begleitet wirklich in der eigenen Entwicklung, der Verarbeitung, da die ganze Familie oder alle, die offen dafür sind, sich darauf einlassen können. Du hast vorhin davon gesprochen, ja, dass es für dich auch so ein paar Learnings gibt. Wie möchte man denn selber gehen? Und magst du da vielleicht irgendwie so 3 Punkte mal mit uns teilen? Was waren für dich so besondere Aha-Momente?
Ja, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, da habe ich eine Familie begleitet. Es ist ein Herr ganz plötzlich bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen und der hat 4 Kinder hinterlassen, die alle so im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 30 waren. Und die haben sich immer vorgenommen, dass sie mal nach Kambodscha zusammenfliegen und da Urlaub machen. Und sie haben es nicht geschafft zusammen. Und das hing so im Raum, dass man sagt, oh Mann, das hätte man so, hätte man gewusst, dann hätte man das absehen können, dann hätte man das natürlich irgendwie vorher gemacht und geplant. Und ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und dachte, was darf ich von der Familie lernen, die super eng miteinander waren, ne? Und also ganz, ganz toll und ganz liebevoll. Und dann dachte ich, Mann, ey, auf meiner Bucketlist steht seit 8 Jahren, dass ich nach Israel, nach Tel Aviv fliegen möchte, weil irgendwas mich dahin zieht. Und dann dachte ich, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich so, wir haben gerade das Unternehmen irgendwie florierte, wir hatten noch keine Mitarbeiter, es war viel zu tun, das Geld war knapp. Und ich dachte, ich höre nur, mi, mach's jetzt einfach. Und dann hat sich vieles ergeben und ich bin, ich glaube, 10 Tage später losgeflogen und war für eine Woche in Tel Aviv.
Oh, cool.
Also viel Dinge nicht aufschieben auf irgendeinen Zeitpunkt, nicht wenn das Herzensprojekte sind. Und im zweiten Punkt, also da geht es für mich insbesondere so um zwischenmenschliche Beziehungen, ne? Und was sind die Menschen in meinem Umfeld, die mich begleiten, ne? Und ich meine, Zeit ist so wahnsinnig kostbar, ne? Und das merkt man ja im Berufsleben super stark. Und gerade wenn wir jetzt mit Lichtermeer das Unternehmen gegründet haben, das ist natürlich auch, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich merke ganz klar, wer sind die Menschen in meinem Leben, die mir wahnsinnig am Herzen liegen und mit denen möchte ich mehr Zeit verbringen. Die sollten meinen Fokus haben. Und wenn ich Konflikte habe, und das gehört ja alles zum Leben dazu, dann lasse ich sie nicht mehr im Raum stehen. Also ich hoffe nicht, dass irgendwie irgendjemand anders es regelt, sondern ich mache das sehr proaktiv und lasse die aber nicht über Tage oder Wochen im Raum stehen, weil das ganz furchtbar ist, wenn da nicht nur deshalb, weil irgendwas passieren könnte, sondern weil ich so Beziehungen nicht führen möchte. Genau. Und ansonsten glücklich sein. Also ich glaube, das wird mir so sehr vorgelebt, dass man nie weiß, wann Tag X gekommen ist. Und mit allem, was man tut, versuchen wir ein glückliches Leben zu führen. Und wenn man das zum Beispiel im Job nicht hat oder nicht, also da, weiß nicht, so hofft, dass der Tag schnell vorbei ist und dass die Woche vorbei ist und endlich, thank God it's Friday, dann schauen, dass man etwas anderes macht. Unabhängig von Geld, Status, Alter, ist alles egal, aber irgendetwas, was einen morgens aufstehen lässt und man sagt, hell yeah, das ist es und das gerne macht.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Job angesprochen. Lass uns da gerne auch direkt nochmal etwas verweilen. Führungskräfte, ob sie jetzt selber betroffen sind oder eben ihre Mitarbeitenden, welche Art von Ressourcen könnten die trauernden Mitarbeitenden denn noch mit anbieten? Du hast jetzt vorhin halt auch schon ja so schön gesagt, was ihr macht. Das ist natürlich auch nochmal alles in einem ganz besonders geschützten Rahmen. Vielleicht aber im kleineren, gibt es da irgendwas, wo du aus Gesprächen heraus mitgenommen hast, dass vielleicht auch Menschen sich bestimmte Dinge von ihren Arbeitgebern wünschen?
Ja, da gibt es so mehrere Ebenen. Also aus der Perspektive des Trauernden, was häufig die Angst ist, was passiert, kann ich meinen Job verlieren, wenn ich jetzt einfach 6 Wochen ausfalle, weil ich nicht kann. Ich kann morgens nicht mehr aufstehen. Ne? Und das ist ja, also das ist eine ganz furchtbare Angst. Und wenn man die irgendwie als Führungskraft nehmen kann, indem man sagt, du, die Erwartungshaltung ist jetzt gar nicht, dass du nächste Woche Montag da wieder in deiner vollen Funktion und Energie irgendwie wieder dabei bist, sondern zu sagen, nimm dir die Zeit und lass uns da im Austausch bleiben, wo du gerade stehst und was du brauchst. Und ich hatte jetzt gerade eine Familie, die ich begleitet habe. Da ist der Herr noch recht jung im Unternehmen gewesen und er hat mit seiner Führungskraft eine sehr, sehr gute Ebene. Also die konnten gut miteinander sprechen und sehr offen. Und der Herr, den ich da begleitet habe, der hat halt auch zu seiner Führungskraft gesagt, ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dann übernächste Woche nach der Lebensfeier und Beisetzung wieder zur Arbeit kommen kann. Und dann hat seine Führungskraft das umgedreht und das fand ich sehr beeindruckend und hat gesagt, meinst du denn wirklich, also weil der hatte selbst eine Führungsverantwortung in diesem Unternehmen, und wenn der zurückkommt, aber selber noch total geschwächt ist und in Trauer und sowas, da zu sagen, okay, also in der Funktion ist es vielleicht gar nicht, vielleicht machen wir es anders und du kommst ganz, ganz soft wieder zurück und wir schauen erstmal, dass wir deine Aufgaben vielleicht auch ein bisschen verteilen und du andere Aufgaben bekommst, die nicht unmittelbar damit zusammenhängen, dass du die ganze Zeit in Mitarbeitergesprächen bist, wo du Leute motivieren musst, weil du das gerade gar nicht gewährleisten kannst und auch nicht musst, sondern zu sagen, du kommst zurück und wir schaffen vielleicht auch erstmal vorübergehend, solange du es brauchst, eine andere Funktion, eine andere Position.
Und konnte er das annehmen?
Ja, er fand das auch total gut und das ist ein Punkt, an den er gar nicht gedacht hat. Ne? Also was macht es denn mit mir in meiner Trauer, wenn ich plötzlich am Tag 10 Mitarbeitergespräche habe und mein Job ist eigentlich, die zu motivieren und irgendwie weiterzuentwickeln und ich dazu aber auch gerade emotional gar nicht imstande bin. So, und ich fand, dass die Führungskraft da, also seine Führungskraft, das sehr, sehr gut gemacht hat, weil sie hat ihn gesehen, den Trauernden gerade, aber auch das Team, was dahinter steht, und dann zu gucken, du kommst in deinem Tempo zurück Und dann schauen wir, was traust du dir gerade zu und wo können wir dich auch einsetzen, dass es für alle passend ist und keiner unter Druck steht oder so. Also das fand ich eine sehr gute Möglichkeit. Nee, und das war jetzt aus der Perspektive von einem Trauernden, der hat sich gewünscht, dass er im Austausch ist mit seiner Führungskraft und hatte auch ein bisschen Sorge, weil er noch in der Probezeit ist, dass er seinen Job verlieren könnte, wenn er jetzt ausfällt, und zwar zu lange ausfällt. Und parallel aus der Perspektive vom Arbeitgeber und von der Führungskraft gibt es zum einen die Möglichkeit, und das ist tatsächlich gar nicht mehr so unüblich, diese Anrufe bekommen wir häufiger, dass wir als Bestatter auch kontaktiert werden, dass man einen Teil der Bestattungskosten übernimmt. Und das unabhängig davon, dass man jetzt mit dem Mitarbeiter das abgesprochen hat, sondern man lässt sich den Namen von dem Bestatter geben und fragt, wie können wir da vielleicht auch finanziell irgendwie das Ganze unterstützen. Weil das ist natürlich, gerade wenn jemand unerwartet verstirbt, dann ist das schon auch mit ganz schön Kosten verbunden, unerwarteten Kosten. Und auch da ist das eine schöne Möglichkeit von einem Unternehmen, wenn sie sagen, wir steuern da vielleicht was zu bei.
Das ist doch die perfekte Überleitung zur Frage, wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten? Für alle, die sich jetzt denken, wow, das passt perfekt zu mir und ihr expandiert ja auch. Also von daher, wie bist du erreichbar?
Also wir sind auf jeden Fall auf Social Media zu finden unter das_Lichtermeer. Da haben eine tolle Homepage, Lichtermeer. Also man findet uns im Internet und ja, ich freue mich, wenn da Menschen Kontakt zu uns aufnehmen. Das ist hier ein richtig großes Herzensprojekt und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da Menschen in ihrer Trauer begleiten und begegnen darf.
Ich packe natürlich alle Links, wie immer, ihr seid es gewohnt, in die Shownotes. Schaut dort gerne vorbei. Ja, und liebe Joya, wir sind jetzt schon gleich am Ende leider angekommen. Erstmal auch schon mal vielen, vielen lieben Dank ja für deine Offenheit und dass du uns da spannende Einblicke gegeben hast und auch einfach nochmal sehr sensibilisiert hast für das Thema an sich. Stell dir mal vor, du sprichst vor zehntausenden Menschen, ja, kannst jetzt deinen Appell an die Welt wirklich platzieren und anbringen. Was hast du für einen Mutmacher? Was magst du allen, die dazuhören, gerne mitgeben?
Oh, ich glaube, da würde ich einfach anknüpfen bei dem Punkt glücklich sein. Also Menschen glücklich machen und Menschen glücklich sehen und dafür sorgen, dass man selbst ein erfülltes und glückliches Leben hat, dann ist es eigentlich auch egal, wann Tag X ist, weil man das Leben gelebt hat. So gut wie eben nur möglich und mit viel Lachen und schönen Momenten und in Leichtigkeit.
Das war es auch schon wieder im Erfolg trifft Herz Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und ja, vielleicht fühlst du dich ja inspiriert, wirklich auch jetzt schon, weil du eine Person in deinem direkten oder ja weiteren Umfeld hast, das ein oder andere auch schon direkt umzusetzen. Und wenn es gerade nicht der richtige Moment dafür ist, dann mach dir auf jeden Fall einmal Notizen, dass im Fall der Fälle du schon direkt vorbereitet bist. Und wenn du dich weiter mit dem Thema Leadership beschäftigen möchtest, dann lege ich dir natürlich direkt meine unverbindliche Warteliste ans Herz für Let's Get Ready to Lead, dem Leadership-Führerschein. Melde dich jetzt direkt noch heute ganz unverbindlich und für 0 Euro an unter www.erfolgtriftherz.de/Warteliste. Und falls du einen neuen Job suchst, kommt jetzt hier ein nachgelagerter Aufruf von der wundervollen Joya für dich. Joya, ihr seid ja wirklich diejenigen, die jetzt auch die Branche rund um das Thema Bestattungen in meinen Augen zumindest wirklich revolutionieren. Für alle, die auch Lust haben, Teil deines Teams zu werden. Wir haben schon gesagt, ihr expandiert auch. Wen sucht ihr? Worauf achtest du?
Ja, also wir suchen Menschen, die vom Herzen Lust haben, da Trauernde und Familien zu begleiten und super gerne Quereinsteiger. Also wir suchen gar keine Bestatter und Bestatterinnen, sondern wir suchen Menschen aus verschiedenen Bereichen, die gemerkt haben, dass sie irgendwie Purpose suchen im Leben und dass sie aufstehen wollen für eine große Idee und Vision und um Menschen ganz nah zu sein. Und da brauchen wir immer Verstärkung. Also bewirbt euch gerne.
Ja, traut euch, einfach bei Joya bewerben. Ihr seid genau in den richtigen Händen.